Woran denkt ihr, wenn ihr an ein großes Krankenhaus denkt? Klar, medizinische Versorgung. Dass dazu auch CNC-Fräsmaschinen, Bunsenbrenner oder Glasbläser gehören, klingt erstmal abwegig. Doch an der Medizinischen Hochschule Hannover unterstützen die Mitarbeitenden der zentralen Forschungswerkstätten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der MHH dabei, ihre Forschungsideen in die Realität umzusetzen. Denn viele der technischen Geräte, die dazu nötig sind, kann man nicht einfach kaufen. Sie müssen erst erdacht und gebaut werden. Und hier kommen Jörg Viering und seine Kolleginnen und Kollegen ins Spiel. Was sie alles machen, von Bioreaktoren, Softwarelösungen, Druckaufträgen bis hin zu eisernen Lungen, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Und auch darüber, warum die Ausbildung in den zentralen Forschungswerkstätten eine wirklich coole Sache ist. Wenn ihr Interesse an einer Ausbildung habt, wo ihr euch bewerben könnt, erfahrt ihr am Ende und in den Shownotes. Ohne zu spoilern, für mich war das ein ziemlich tolles Gespräch. Mal wieder direkt Inside MHH.
Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte, jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannover ist eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? Inside MHH nimmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
Ja, hallo Jörg. Herzlich willkommen hier im Podcaststudio bei Inside MHH. Vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Jörg, man könnte natürlich sagen, du hast in der MHH mit den Kolleginnen und Kollegen einen Beruf, wo man erstmal denkt, was hat das mit Medizin zu tun? Wenn man zu euch kommt in die Abteilung, da gibt es Bunsenbrenner, Glasbläserei, CNC-Fräsmaschinen. Ihr entwickelt Software, Metallverarbeitung, ihr unterstützt bei der Herstellung von Präsentationen und Postern. Was hat das denn mit Medizin zu tun?
Ja, dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Die Medizinische Hochschule ist ja halt nicht nur ein reiner Krankenhausbereich, sondern tatsächlich sind ja Unmengen an Instituten in der MHH, die halt ein sehr, sehr breites Spektrum haben, in dem sie forschungsmäßig tätig sind. Und zu diesen Forschungsaufgaben gehört es natürlich auch ständig, dass man bestimmte Apparaturen braucht. Da kann man natürlich teilweise fertige Sachen kaufen, aber häufig ist es ja so, dass die Wissenschaftler spezielle Ideen haben und man halt nicht immer mit dem fertig gekauften Geräten zurande kommen. Und das ist der Punkt, wo wir halt ins Spiel kommen, um dann spezielle Ideen mit den Forschern zusammen halt als Gerät nachher umzusetzen und dann halt eine individuelle Lösung für bestimmte Forschungsaufgaben entwickeln.
Kannst du das so ein bisschen präzisieren, worum es da geht und was ihr dann da genau anbietet von den zentralen Forschungswerkstätten? Ihr unterstützt also, wie du das gesagt hast, die Forschenden, die Wissenschaft an der Medizinischen Hochschule. Was gibt es da genau? Wie tief sind diese Dienstleistungen, die ihr dort anbietet?
Das ist natürlich ein sehr breites Spektrum auch, was wir anbieten. Also teilweise ist es einfach nur, dass man vorhandene Geräte ein bisschen abändern kann, weil dann bestimmte Eigenschaften dazukommen sollen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in diesem Bereich Tissue Engineering sieht, was dort für Anforderungen sind, da ist es oft so, dass wir wirklich sehr spezielle Bioreaktoren zum Beispiel bauen, wo dann bestimmte Zellen aus dem Körper gezüchtet werden sollen, um Herzmuskeln, Blutgefäße oder ähnliches halt speziell nachzuzüchten und später dann halt als eigenes Ersatzteil sozusagen auch mal an den Patienten einzubauen.
Reaktor klingt für viele, die sich dann nicht so genau mit auskennen, immer so ein bisschen kritisch.
Dieser Begriff ist ja tatsächlich sehr negativ belastet, aber es ist eigentlich nur ein Gefäß oder ein Gehäuse, in dem irgendeine Reaktion passiert. Das ist eigentlich alles. Also der Begriff Reaktor ist ein sehr, sehr weitreichender Begriff, der sich auf viele Sachen, auch Alkohol wird zum Beispiel in Reaktoren gezüchtet.
Bleiben wir mal aber bei diesem Beispiel Tissue Engineering, also das Heranzüchten neuer Zellen. Beispielsweise kann es, wie du sagst, für die Herzmuskeln sein, dass man neue Organe irgendwann heranzüchtet. Das ist ja genau das Beispiel, wo ihr dann ja auch zum Zuge kommen müsst, weil das ja Dinge sind, die ja wirklich
in der Grundlage sind, wo man ja grundlegend forschen muss und manchmal, ja, wie du es gesagt hast, man kann dann nicht in einen Baumarkt gehen und sagen, ich hätte gerne mal einen Reaktor, um Herzmuskeln dort oder Herzmuskelzellen dort zu züchten. Wie baut man sowas? Also wie arbeitet ihr dort? Wie unterstützt ihr dort? Wie kann man sich das vorstellen?
Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass man einmal so ein Gerät baut und das funktioniert wirklich gleich auf Anhang oder gleich von Anfang an so, wie man sich das irgendwie vorstellt. Man muss ja dann auch sich schrittweise an bestimmte Sachen herantasten. Und also speziell jetzt ein Reaktortyp, den wir da für Herzmuskelzellen gemacht haben, sind, glaube ich, über 10 Jahre hinweg 6, 7 verschiedene Typen entwickelt worden. Teilweise dann auch mit neuen Wissenschaftlern, mit neuen Ansätzen, die dann halt auf die ersten Erkenntnisse aufbauen. Und das ist ja wirklich teilweise Grundlagenforschung, wo man sich wirklich zusammen im Team mit den Wissenschaftlern und unserem Team halt immer ransetzt und sieht die Ergebnisse von dem Typen, von den Prototypen, den wir vorgebaut haben. Was kann man noch verbessern? Welche Erkenntnisse haben die Wissenschaftler halt bei den ersten Typen gewonnen? Und wo möchte man dann bei den nächsten Prototypen halt wieder hingehen? Ich sage extra immer Prototyp, weil es ja wirklich immer so ist, dass wir da in der Regel nur einen von bauen und oder mal zwei, dass man dann gerade bei Zellen ist es immer wichtig, dass alles sterilisierbar ist. Und man will natürlich nicht immer warten, bis irgendwie alles aus dem Autoklaven wieder zurückkommt und man weitermachen kann. Und dann kommt es nachher schon so, dass wir natürlich mal 2, 3 Stück irgendwie bauen. Aber vom Prinzip sind es halt immer Prototypen, die Schritt für Schritt weiterentwickelt werden. Und die neuen Erkenntnisse gehen dann auch in die neuen Prototypen halt wieder ein. Das ist so eine Arbeit, wo man viel Geduld braucht. Aber ich glaube, wer so aus der Wissenschaft kommt, der weiß das sowieso, dass viele Ergebnisse nicht mal ebenso sind, sondern eigentlich über Jahre entwickelt werden. Und da ist es natürlich sehr schön, wenn man jetzt so eine Werkstatt wie uns auch an der Seite hat, wo man auch immer mit den gleichen Leuten zu tun hat, die dann auch wissen, wie es vorgewesen ist und wie man dann den nächsten Schritt halt weitermachen kann.
Das heißt, ich verstehe das richtig, ihr entwickelt mit den Wissenschaftlern Prototypen, zum Beispiel mit Glas, mit Metallen. Ich habe die Glasbläserei angesprochen, das hat mich total fasziniert. Also, dass es sowas gibt oder noch gibt natürlich. Ihr seid also im besten Sinne des Wortes auch Erfinder. Ihr müsst Dinge entwickeln, die es so nicht gibt. Wo kommt denn dieses Wissen her?
Wir wissen nicht alles, wir probieren aber vieles und mittlerweile ist es natürlich so, ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre in der MAH, da weiß man zumindest manche Sachen, was zum Beispiel von den Materialien geeignet ist und welche Materialien überhaupt nicht geeignet sind und das hilft natürlich in vielen Bereichen schon. Glas ist nach wie vor ein Werkstoff, der immer ein sehr schöner Werkstoff ist, sobald man mit Zellen zusammenarbeitet, weil der sich hervorragend reinigen lässt. Wenn man es nicht gerade runterfallen lässt, geht da auch nichts kaputt. Bei vielen Kunststoffen, die wir einsetzen, die lassen sich auch sterilisieren, aber in der Regel altern diese Kunststoffe sehr schnell, werden spröde, gehen kaputt und man muss quasi die Teile neu bauen. Da ist Glas zum Beispiel eine Sache, die sehr, sehr gut ist und da sind wir auch heilfroh, dass wir das noch selber bearbeiten können, weil es nämlich kaum noch Firmen gibt, die wirklich so spezielle Anforderungen, wie wir es dann halt haben, auch umsetzen können, weil sich halt alles dahin entwickelt, ihre Standards zu verkaufen und sobald man von diesem Standard ein bisschen abweichen will, wird es entweder extrem teuer oder die Firmen bieten es nicht mal mehr an und sagen, das stellen wir nicht her. Solche Glaswerkstätten, wie wir sie jetzt noch haben, gibt es in Deutschland wirklich nur noch sehr, sehr wenig. Und das ist schon ein echtes Alleinstellungsmerkmal, was wir da in der MAH haben.
Es ist so, wenn wir mal weggehen von dem Handwerklichen, also Glas zu bearbeiten, Metall zu bearbeiten, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, habe ich gesehen, ihr entwickelt Softwarelösungen.
Genau.
Was haben denn beispielsweise Computerprogramme mit der Medizin zu tun? Wie kann man sich das vorstellen? Kommt dann jemand zu euch, der sagt, mein Rechner springt nicht an? Oder wie, was macht ihr da? Wie unterstützt ihr dort die Medizin?
Also an der Stelle, was wir an Software machen, das gehört tatsächlich direkt zu den Gerätschaften, die wir bauen. Bei diesen Bioreaktoren ist es zum Beispiel so, dass wir natürlich Temperatursteuerungen haben, Volumenströme müssen irgendwie geregelt werden, damit die Zellen nicht weggespült werden. Was häufig auch ist, dass Zellen in irgendeiner Art und Weise stimuliert werden müssen, sei es mechanisch durch wirklich linearen Stress oder auch mit Strom. All diese Sachen müssen natürlich in einer gewissen Sinne geregelt werden und um nachher auch mal meine Versuche vernünftig dokumentieren zu können, muss ich die Messwerte in der Regel in Excel-Tabellen oder ähnliches irgendwie wegschreiben, um dann nachher auch eine vernünftige Auswertung zu machen. Wenn ich zum Beispiel Kräfte messe bei den Herzmuskeln, bei den Bioreaktor haben wir dann zum Beispiel auch Zuchtversuche gemacht und dann halt anschließend ein Gewebe aus Muskelzellen halt gedehnt und die Kräfte gemessen, die halt diese Muskelzellen halt aufbringen können. Und das wird halt alles dann über Software erfasst, dokumentiert, in Tabellen geschrieben, um dann Versuchsreihen nachher auch vernünftig auswerten zu können. Das wird alles mit Software gemacht.
Zusätzlich, und das hat mich ein bisschen erstaunt, bietet ihr den Mitarbeitenden in der MAH auch an, Präsentation und Poster zu machen. Das hört sich ja in so einer durchdigitalisierten Welt, in der wir sind, immer so ein bisschen komisch an. Was ist denn da die Herausforderung?
Also vom Prinzip müssen ja auch Forschungsergebnisse irgendwo präsentiert werden, auf Kongressen oder Ähnlichem. Es ist nach wie vor im medizinischen Bereich sehr, sehr üblich, dass dort halt irgendwie Poster erstellt werden mit Forschungsergebnissen. Und auch da gehört es natürlich mittlerweile dazu, dass man sich vernünftig präsentiert. Und da unterstützen wir dann eben auch, indem wir eigene Grafiker haben. Parallel ist natürlich auch die MAH daran interessiert, eigene Werbekampagnen zu machen. Ich sage es nur Mitarbeitergewinnung, das Problem, was ja alle irgendwie haben. Auch da machen wir halt irgendwie entsprechend oder arbeiten wir bei den Kampagnen halt mit. Das ist natürlich weniger für die Forschung, sondern mehr für den Verwaltungsbereich, der natürlich auch zur MAH gehört.
Das klingt nach einem ganz, ganz großen Spektrum, um mal zu dir zu kommen. Wir hatten im Vorgespräch uns mal unterhalten, du bist Ingenieur. Du hast nicht immer, auch wenn du schon sehr lange in der medizinischen Hochschule bist, in der MAH gearbeitet. Du hattest vorher auch einen anderen Job. Was hat dich denn bewogen, in die MAH zu gehen?
Ich habe vorher in einem Büro für Sondermaschinenkonstruktionen gearbeitet und wie das ja in Niedersachsen so üblich ist, arbeitet man dann überwiegend für die Automobilindustrie. Und als ich dann irgendwie durch Zufall samstags mal eine Anzeige von der medizinischen Hochschule in der Hatz gelesen habe, habe ich so gedacht, hey, eine Werkstatt in der MAH, was ist das denn? Und habe mich eigentlich nur aus Neugierde dort beworben. Und bin dann eingeladen worden und fand es schon recht faszinierend, was für ein breites Spektrum da irgendwie halt abgefragt wird. Und das hat mich halt neugierig gemacht und habe gedacht, das guckst du dir mal an.
Du hast gerade von dem breiten Spektrum gesprochen, was ein Unterschied ist, was eine Institution wie die medizinische Hochschule vielleicht anderen Bereichen voraus hat. Was ist denn für dich so der große Unterschied zwischen, ich sag mal, einem normalen Job, auch wenn Sondermaschinen natürlich immer vielleicht nicht so alltäglich sind, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber doch, ich sag mal, so ein Industriejob im Vergleich zu einem Job in der medizinischen Hochschule?
Also das Schönste ist eigentlich, dass man so über diesen normalen Tellerrand ein bisschen weiter rüber gucken kann und gerade diese ganzen medizinischen Problemstellungen, die mit denen man jetzt halt zu tun hat, sind natürlich irgendwo, die haben eine ganz andere Bandbreite, als wenn ich, sag ich mal, den fünften Golf irgendwie konstruiere. Das ist im Endeffekt irgendwie immer das Gleiche. Und das ist natürlich auch eine, in meinen Augen, eine sehr wertvolle Arbeit, die da dann halt geleistet wird, weil ja im Endeffekt das dann schon dazu dient, im weitesten Sinne die medizinische Versorgung irgendwie zu verbessern Und das halte ich schon für einen sehr sinnvollen Einsatz.
Nun ist es natürlich in der Grundlagenforschung, auch in der MAH, so, dass man eine Idee hat, dass man vielleicht einen Fall hat, einen Patienten hat, eine Erkrankung hat. Man sagt, okay, habe ich mir das überlegt und man könnte mal gucken. Und dann kommt man manchmal, nicht immer natürlich, aber wenn man dann doch vielleicht doch technische Unterstützung macht, zu euch. Das bedeutet aber auch, dass die Personen, die bei euch arbeiten oder deine Mitarbeitenden oder die in den Abteilungen arbeiten, da kann man schwer sagen, ich mache nur meins. Also ihr seid eigentlich ein Team von über den Tellerrand schauen, müsste man das eigentlich sagen. Ja. Ein bisschen Daniel und Daniela Düsentriebs, oder?
Ja, also das ist ja auch das Schöne in so einer kleinen Gruppe. Da klappt es ja in der Regel auch von der Kommunikation sehr viel einfacher und man kann sich dann mit seinen Ideen ja auch ergänzen. Und das ist ja, jeder hat dann ja so seinen Teil der Idee und daraus zusammen kriegt man dann in der Regel eigentlich ganz gute Lösungen irgendwie hin.
Würdest du sagen, ist es das, was man mitbringen muss, auch so ein bisschen Erfindergeist, Entdeckergeist, um bei euch vielleicht auch zu arbeiten? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr natürlich Berufsbilder habt, die ihr ausbildet. Ihr seid auch, soweit ich das weiß, eine Ausbildungsabteilung. Das heißt, man kann sich auch bei euch bewerben für eine Ausbildung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass später in der Arbeit man eben nicht sagen kann, ich mache nur das, dass man schon sehr, sehr breit orientiert und interessiert sein muss, um das, was du tust und was deine Mitarbeitenden, Kolleginnen und Kollegen machen, umzusetzen.
Also man muss schon Interesse zu dieser Sache haben und eben auch Spaß so ein bisschen am Entwickeln haben. Und man kann jetzt nicht einfach nur so seinen Stiefel durchziehen irgendwie, sondern man muss eigentlich, jeder muss bei uns ein bisschen mitdenken. Und das macht eigentlich die Sache aus, wo es irgendwo zusammen rund wird. Denn es ist ja nicht so, dass einer alle Ideen hat und die anderen machen es, sondern alle fügen ihre Ideen zusammen und daraus wird dann irgendwie ein vernünftiges Ergebnis. So funktioniert es halt am besten.
Wie sieht denn das aus in der Zusammenarbeit mit den Medizinerinnen und Medizinern und den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen? Es geht ja nicht nur um Medizin, sondern es gibt Biologie, Physik, Chemie. Zahnmedizin ist zum Beispiel auch noch eine Sache, die an der medizinischen Hochschule gemacht wird. Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen, es sind auch ganz unterschiedliche Themen. Wie eng und gut muss denn da die Zusammenarbeit sein? Nun kann man jetzt nicht sagen, dass ihr alle auch Mediziner seid, aber so ein bisschen Verständnis für die grundlegenden Dinge, die dort passieren, die muss ich doch schon haben, oder?
Sagen wir mal so, ein ganz bisschen vielleicht, aber wir haben alle gelernt, so lange zu fragen, bis wir das Problem verstanden haben, weil sonst kommt man nämlich nicht weiter.
Gilt es auch umgekehrt, dass ihr manchmal den medizinischen Wissenschaftlerinnen, den Forschern, den Professoren und Professoren, die dann kommen und das sagen, vielleicht manchmal auch sagen muss, pass mal auf, so müssen wir es jetzt machen und anders geht es dann nicht. Also es ist ja nicht nur eine Richtung, in die das spielt. Ne?
Doch, manchmal muss man einfach auch die Grenzen der Physik manchmal ein bisschen, die können wir auch nicht überwinden. Da sind natürlich auch die Unterschiede sicherlich ein bisschen verschieden. Aber vom Prinzip haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren das immer ganz gut irgendwie hinbekommen, dass wir alle Anforderungen dann auch so eingefangen haben, dass wir uns eben in diesen machbaren Grenzen irgendwo bewogen haben. Es muss ja auch alles irgendwie bezahlbar bleiben. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Man muss vielleicht ja auch ein besonderer Typ sein. Ich hatte das schon angesprochen. Man muss ein bisschen Erfindergedanken haben. Man muss sich vielleicht mal rechts und links des Tellers gucken. Kannst du dann auch mal sagen, was dann vielleicht so ungewöhnliche Ideen und Einfälle sind, die sich in Projekte oder auch Produkte niedergeschlagen haben, die auch dir oder deinem Team zugetragen wurden, wo man erstmal da steht und sagt, was ist denn das jetzt? Also kannst du da was nennen? Also wo man wirklich sagt, das jenseits der Bioreaktoren vielleicht, das ist jetzt mal so ein ganz ungewöhnliches Ding, was dir da so reingekommen ist?
Also wir haben zum Beispiel einen immer sehr interessanten Kunden auch gehabt, der dann eines Tages mal um die Ecke kam und sagte, wir müssen noch mal eine eiserne Lunge bauen und hatte auch irgendwie so diverse Ideen, dass man jetzt nicht, also eiserne Lungen waren ja so in den 50er Jahren bei diesen Polio.
Genau, also Geräte, die an der Lunge erkrankte Menschen, schwerst erkrankte Menschen dabei unterstützen, überhaupt atmen zu können.
Überhaupt atmen zu können. Auch so ein ganz witziger Begriff, der sagte halt auch immer, so eine eiserne Lunge ist halt minimalinvasiv, weil man sich da auch so im Vorfeld überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat. Wenn du jetzt beatmet wirst und so einen Tubus da im Hals hast, dann kriegst du zum Beispiel auch wohl jede Menge Medikamente und auch so mechanisch ist so ein Tubus für die ganzen Körper nicht gerade sehr angenehm.
Infektionsanfällig,
alle möglichen Sachen, gerade wenn du jetzt Langzeit beatmet werden musst. Wenn man jetzt das nur mal kurz bekommt, ist das wohl kein so großes Problem. Aber es gibt halt Patienten, die sehr, sehr lange beatmet werden müssen. Und seine Hauptidee war halt, dass man im Grunde genommen in einem ganzen Raum mal Über- und Unterdruck irgendwie macht in einer normalen Atemfrequenz, wo wir auch mal erstmal ein bisschen am Überlegen waren, wie viel Volumen man so hin und her pumpen muss. Und rausgekommen ist dann nachher auch es ist nicht in einem Raum gemacht worden, sondern wir haben tatsächlich eine eiserne Lunge gebaut, wo der Patient drin gelegen hat und mit dem Kopf teilweise rausgeguckt hat oder auch dann drin gelegen hat. Und das war insgesamt auch eine sehr interessante Geschichte und es hat immer auch Spaß gemacht mit dem Wissenschaftler. Er hat da auch noch jede Menge andere Ideen. Leider scheitert sowas ja auch manchmal an den finanziellen Möglichkeiten, weil Geldkosten tut es natürlich auch immer. Und ja, Geldgeber finden ist natürlich heutzutage irgendwie ein ganz, ganz großes Problem bei vielen Forschungsbereichen.
Bekommt ihr sowas dann mit? Weil manchmal ist es ja bestimmt auch ärgerlich, dass Dinge nicht den Durchbruch schaffen, weil eben Drittmittel fehlen, weil eben andere Dinge in dem Augenblick vielleicht wichtiger sind und man hat das Gefühl, vielleicht steht man nur ganz kurz davor. Ist das etwas, was dich vielleicht auch beschäftigt, wo man sagt, okay, das ist unser Auftrag, das arbeiten wir ab, wir haben eine Verpflichtung, das bestmöglich zu machen, das den Anforderungen auch an einen Klinikbetrieb, ne, was, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, entspricht. Ist das so Dinge, die schon vorgekommen sind, wo man sagt, da hätte ich jetzt gerne noch mal 2-3 Monate reingesteckt?
Das kommt leider häufiger vor und also wir erleben das ja insofern, die meisten Sachen, die wir bauen, sind drittmittelfinanziert. Und wir machen im Vorfeld bei den größeren Sachen immer irgendwie eine Abschätzung des Kostenrahmens und unterstützen eben insofern auch bei der Drittmittelbeantragung, weil wir dann in gewisser Weise Vorentwürfe machen mit entsprechenden Bildern auch dabei. Also unsere Konstruktion läuft ja auch komplett auf dem Rechner, alles in 3D. Und da ist natürlich ein schönes Bild, ein Abfallprodukt. Wir haben auch schon Videos irgendwie dazu gemacht, so kleine Videoanimationen von bestimmten Entwürfen, wo dann auch teilweise bei irgendwelchen Wettbewerben wissenschaftlichen oder sowas auch Geld mitgewonnen worden ist. Und solche Kostenabschätzungen sind natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn man nicht 100% weiß, wie die Umsetzung ist. Aber auch da haben wir in den letzten Jahren eine ganz gute Routine entwickelt. Und wir versuchen dann immer erstmal sozusagen realisierbare Teilabschnitte zu kalkulieren, dass man damit dann erstmal einen Grundstein legen kann, um dann eventuell weitere Drittmittel zu bekommen. Und da erleben wir es natürlich häufig, dass eigentlich interessant klingende Projekte keinen Geldgeber finden. Und das gehört leider in der Wissenschaft mittlerweile dazu.
Wie sieht es eigentlich in diesen Herstellungsprozessen aus? Besonders im Prototyp hat man manchmal das Gefühl, ja, wenn da noch eine Ecke raussteht, ja, oder hier nicht ganz genau, ist ja erst ein Prototyp, wird dann noch später alles gemacht. Das kann ich natürlich im medizinischen Bereich da darf kein Splitter rausstehen oder da kann keine Oberfläche nicht glatt sein, weil sich da ja vielleicht Erreger dran haften könnten.
Genau.
Ist das eine ganz andere Art nochmal auch für dich gewesen zu arbeiten? Ich will nicht damit sagen, dass man da vorher geschlammt hat in seinen alten, aber dass so ein medizinische, wissenschaftliche Forschende, dass das nochmal eine ganz andere Herausforderung auch an anderen Mitarbeitenden ist in so einem Prozess?
Also in dem Bereich, wenn es jetzt tatsächlich ja mit Zellen irgendwie gehandhabt wird, da muss ja nachher wirklich dafür Sorge getragen werden, dass alles vernünftig sterilisierbar ist, sonst setzt du da mit viel Mühe irgendwas an und dann ist auf einmal alles verpilzt. Das
nicht so gut.
Ist gar nicht gut und das ist ein teilweise sehr, sehr schwierige Herausforderung, weil du musst dann irgendwie trotzdem ja Medien wechseln und sowas alles irgendwie da drin machen und das muss eben von der Handhabung vernünftig sein und da dürfen eben keine Ecken dann sein, die sich nicht vernünftig säubern lassen oder Materialien, die sich nicht bis zu bestimmten Temperaturen erhitzen lassen, dass du wirklich sicher bist, dass die Zellen absterben. Und da gibt es dann sicherlich eine geringe Toleranz, die du da zur Verfügung hast. Und bei anderen Sachen, da muss man dann tatsächlich ja auch immer ein bisschen mit Augenmaß rangehen, wo es dann vielleicht mal nicht so drauf ankommt. Das muss man wirklich von Fall zu Fall immer so ein bisschen abwägen.
Fällt dir das leicht? Bist du selber gern so ein Tüftler, der sich hinsetzt und sagt, Mensch, ich fuchs mich jetzt da rein, ich gucke und ich mache das so lange. Bist du so einer?
Jo.
Kurze Antwort.
Das ist so, ja, also eigentlich, ich bin sonst auch immer am Rumbasteln und am Machen. Das ist einfach so meine Passion.
Hast du da so ein Lieblingswerkzeug, wo man sagt, Mensch, da bin ich besonders gut, also an der Bohrmaschine, an der CNC-Fräsmaschine, weiß ich nicht, wie ist das so? Legst du überhaupt da noch selbst Hand ein oder hast du dann eben auch, da kommen wir gleich noch zu, junge Menschen auszubilden, diesen Berufswunsch auch teilen? Wie bist du da?
Also selber an der CNC, jetzt bei uns in der Werkstatt natürlich nicht, zu Hause ja, aber in der Werkstatt nicht.
Du hast eine CNC-Fräsmaschine zu Hause?
Unter anderem, ja.
Okay, spannendes Hobby.
Ich habe da insgesamt ein ziemliches Fail für. Ich habe auch vor meinem Studium halt auch, also heute heißt es ja Industriemechaniker, ja. Habe ich auch gelernt und das ist natürlich schon immer sehr hilfreich und es ist einfach auch, es macht halt auch Spaß, irgendwas zu bauen. Und was jetzt natürlich sehr faszinierend ist, so seit einigen Jahren, wenn du dann sowieso auch in 3D irgendwie konstruierst, dann bestimmte Sachen eben im 3D-Drucker auch zu machen, das ist nochmal eine vollkommen andere Art und Weise der Fertigung, als wenn du jetzt was fräsen musst, weil so drucken ist einfach eine geniale Geschichte. Geht natürlich bei Weitem nicht bei allen Sachen.
Genau.
Aber da, wo es irgendwie geht, ist das zum Beispiel momentan wirklich eine tolle Sache, die man irgendwie einfach einsetzen kann.
Du hast gesagt, du bist Industriemechaniker, Ingenieur. Das ist ein Ausbildungsberuf, da konnte man sich früher was drin vorstellen. Was ist denn der Beruf, wenn ihr ausbildet?
Also das nennt sich ja Industriemechaniker-Fachrichtung Feinwerktechnik. Ist jetzt ein sehr langer Begriff geworden. Früher hieß das mal Feinmechaniker. Und das bilden wir halt uns in der Werkstatt aus. Und die meisten, die bei uns jetzt in der Werkstatt arbeiten, kommen halt alle aus diesem Bereich.
Ich frage deshalb, weil man hat immer das Gefühl, Fachkräftemangel, man kriegt keine Leute. Das ist, glaube ich, nicht so viel Quereinsteiger in dem Sinne, sondern die Ausbildung muss da schon fundiert sein bei euch,
ja,
die ihr anbietet.
Ja.
Wie seht ihr das? Ist das ein spannender Beruf? Ich habe das Gefühl, wenn man das immer hört, technische Berufe, das stirbt irgendwie aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei euch das etwas ist, wo man sagt, dass das so eine Nische ist. Das wird doch eigentlich immer gebraucht werden, oder?
Also ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass dieser Art von Beruf aussterben soll. Witzigerweise will es aber keiner mehr machen. Also wenn ich überlege, vor 10, 20 Jahren haben wir irgendwie 80 bis 100 Bewerbungen gehabt für unsere beiden Ausbildungsplätze. Wir hatten jetzt gerade ja, Vorstellungsgespräche und wir haben alle 5 eingeladen, die sich beworben haben. 5. Gekommen sind dann 4.
Klingt nicht also, viel.
5. Nee, es ist schon irgendwie erschreckend, dass in dem Bereich so kaum einer Interesse hat. Nun kommt natürlich dazu, dass die MAH auch nicht so bekannt ist, dass sie halt Industriemechaniker ausbildet. Aber wir sind zum Beispiel auch beim Arbeitsamt und sowas in diesen Jobportalen mit drin. Und trotzdem bekommen wir relativ wenig Bewerber und andere Industriebetriebe, mit denen wir halt so sonst auch zusammenarbeiten. Also wir können ja auch nicht alles selber machen. Wir arbeiten ja auch mit Zulieferern zusammen. Die haben alle das gleiche Problem.
Mach doch mal Werbung hier für den Beruf, den genau. du machst. Weil ich habe das Gefühl, du bist wirklich jemand, dem man ansieht, dass jetzt hier in diesem Podcast-Studio, der gerne hier ist, der mit Empathie und Passion darüber spricht. Mach doch mal Werbung für deinen Beruf.
Ja, also es ist nach wie vor halt ein sehr spannender Beruf. Wir haben bei uns in der MAH den Vorteil, dass wir halt nicht auf bestimmte Sachen spezialisiert sind und alleine diese Vielfalt von Materialien, mit denen wir umgehen, von Kunststoffen, Nichteisenmetallen, Edelstählen und sowas, das ist auch in vielen Betrieben nicht so normal. Also bei den Zulieferern, mit denen wir sonst arbeiten, die einen konzentrieren sich zum Beispiel nur auf Kunststoff, die anderen machen nur Blechbearbeitung und manche machen halt nur CNC-Fräsen, sowas alles irgendwie. Wir haben halt das gesamte Spektrum und das ist auch bei uns von der Ausbildung insofern sehr schön, weil man hat dann den Vorteil, man kann sich im Grunde genommen nachher in vielen Bereichen auch bewerben, weil man einfach, egal ob es jetzt Kunststoff oder Alu oder Edelstahl, alle Werkstoffe sind insofern schon mal bekannt. Das ist nicht irgendwie, dass man sagt, oh, mit Kunststoff habe ich ja noch nie was gemacht, sondern man lernt das einfach nebenbei und man hat eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, nachher überall zu arbeiten. Und das ist ja auch gar nicht so eingeschränkt, wo man dann nachher hingeht. Egal, ob es Industrie oder Handwerk, kann man sich eigentlich aussuchen, gerade im Moment, weil ja
Fachkräfte
werden überall gesucht und meine Generation geht ja bald in Rente.
Ja, so machst du aber gar nicht den Eindruck, aber du hast natürlich auch noch vergessen zu sagen, dass ja auch die MAH ein toller Arbeitgeber ist. Du bist schon sehr lange bei der MAH, das heißt, es ist auch ein Arbeitgeber, der einem auch durchaus keine Garantie, das gibt es natürlich nirgendwo mehr, aber wo man doch sagen kann, da kann man sich entwickeln. Ähnlich wie ihr das ja auch macht. Man kriegt ja wirklich nicht jeden Tag, aber doch sehr viel unterschiedliche Anfragen. Langweilig wird es dir und deinem Team, glaube ich, selten, oder?
Ja, das ist eigentlich das Schöne. Und jeden Tag kommen irgendwelche andere Anfragen und man kann sich mit anderen Themen auseinandersetzen. Das ist ja eigentlich genau das, was Arbeit eigentlich interessant und macht und Spaß macht. Also es ist kein Job für jemanden, der gerne immer das Gleiche macht. Der ist sicherlich bei uns falsch, aber Leute, die gerne mit neuen Sachen zu tun haben, Sachen ausprobieren, die wären bei uns auf jeden Fall richtig.
Bist du gern in der MAH?
Jo.
Das ist ein kurzes, schönes Schlusswort. danke, dass du heute hier warst und deinen Beruf und dein Berufsbild so vorgestellt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass du jemand bist, der auch stolz darauf ist, vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, dass Menschen jetzt nicht morgen oder übermorgen, aber vielleicht doch in Zukunft ja ein besseres, ein gesünderes Leben haben können. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall hat man so das Gefühl, dass man mit seinem Job was Sinnvolles macht und was sicherlich auch mal einen großen Mehrwert in dem Bereich der Medizin mal hoffentlich bringt.
Vielen Dank, dass du heute hier warst. Dankeschön.
Ja, ich muss mich bedanken, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schönen Dank.
Jörg Viering war ein wirklich sympathischer Gast. Fand ich zumindest. Wenn ihr ihn und sein Team persönlich kennenlernen wollt, ihr könnt euch beispielsweise für eine Ausbildung Industriemechaniker oder Industriemechanikerin in der Fachrichtung Feingerätebau bewerben. Wie das geht, erfahrt ihr unter www.mhh.de/zfw/gerätebau/Ausbildung. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 1. August 2025. Wenn ihr einen anderen Job in der MHH wollt oder einen Ausbildungsplatz sucht oder studieren wollt,
im medizinischen Bereich, in der Pflege, der Verwaltung oder Technik oder als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter beispielsweise in der Mensa, dann schaut doch einmal auf www.mhh.de/karriere vorbei. Es sind viele spannende Jobs zu vergeben. Freut euch auf weitere Folgen aus dem Alltag der Menschen, die jeden Tag dazu beitragen, dass Menschen gesund werden.